ja, Montagsgespräch führen. In diesem Fall mit Sebastian Haag. Er ist seit 20 Jahren als freier Journalist in Thüringen tätig und schreibt vor allen Dingen über die Thüringer Landespolitik. Unter anderem macht er das für das Freie Wort, die Thüringische Landeszeitung TLZ und die Deutsche Presseagentur DPA. Und er ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo, Herr Haag.
Guten Morgen.
Und vielleicht erstmal ganz kurz, weil wir beziehen uns auf Ihren Artikel, den Sie kürzlich Bildung für Demokratie haben Sie geschrieben. Im Internet kann man ihn nachlesen. Und da haben Sie am Beispiel der Thüringer Minderheitsregierung die Frage in den Raum gestellt, warum wir uns nicht für andere freuen können. Sie hatten die politische Perspektive, dass eben die Regierung nicht mit der Opposition kann und dass wir anderen nichts gönnen können. Aber erstmal an Sie die Frage gewendet, können Sie denn anderen etwas gönnen? Können Sie gönnen?
Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Ob mir das immer gelingt, das mögen andere beurteilen. Aber im Sport zum Beispiel, klar kann ich mich dann drüber freuen, wenn jemand anderes irgendwas schafft, was ich vielleicht nicht geschafft habe, aber wofür er lange trainiert hat, worauf er sich lange vorbereitet hat. Warum soll ich ihm das nicht gönnen?
Sie beschreiben ja dann aus Ihrer Sicht, warum eine Minderheitsregierung erst einmal an sich nichts Schlechtes sein muss, wie wir sie in Thüringen ja seit 5 Jahren haben, weil zum Beispiel, ich fasse es mal ein bisschen zusammen, Interessenslagen ja durchgesetzt werden können für eine breitere Bevölkerung, wenn man eben mit den Stimmen der Opposition auch etwas beschließt. Also man kann so sagen, die einen bekommen eben den Wunsch erfüllt, mehr Personal in den Kindergärten zu bekommen, die anderen bekommen ihren Willen, dass eben keine weiteren Windräder vor die Haustür gesetzt werden. Das klingt ja alles erstmal gut und sehr friedlich, aber ich habe so beim Lesen gedacht und vielleicht auch Kollege Carsten, ist da nicht ein bisschen die Gefahr, dass die Parteien an Profilschärfe verlieren und auch an Glaubwürdigkeit, wenn man auf Dauer so handelt?
Ich glaube, das ist eine Frage, wie man darüber spricht, was man tut. Im politischen Raum ist es ganz häufig so, dass alles steht und fällt mit der Frage der Kommunikation. Wenn ich natürlich mich ständig darauf fokussiere, zu betonen, was alles nicht geklappt hat, dass ich dem anderen eben nichts gönnen kann und wenn ich permanent sozusagen mich nur am anderen abarbeite, dann kann das passieren. Wo ist denn das Problem, wenn man stärker betont, dass Politik ja eben nicht Parteipolitik sein sollte, sondern, wie es in Thüringen immer so schön heißt, dass zuerst das Land kommt, dann die Partei und dann die Person. Das wird leider häufig übersehen. Tatsächlich aber nicht nur von sozusagen politischen Verantwortungsträgern, sondern eben auch oft von Wählerinnen und Wählern. Das muss man so knallhart sagen. Und deshalb würde ich sagen, das könnte eine Chance sein, wenn man anders darüber spricht, aber das ist eben, das habe ich an dem Text auch geschrieben, das scheint nicht in der deutschen Mentalität zu liegen.
Herr Haag, Sie beschreiben das genau als deutsche Mentalität. Haben wir ein Problem, Dissens auszuhalten und Streit auch als was Konstruktives zu empfinden? Denn in der Demokratie werden sich ja nie alle einig sein. Und ist es nicht der Normalzustand, dass wir ständig streiten, im besten Falle um die beste Lösung und dass wir es auch vielleicht wieder lernen müssen, Dissens auszuhalten?
Da würde ich hinter jede Frage ein großes Ja schreiben. Ich glaube, die Grundthese in einer Demokratie, die Grundannahmen in einer Demokratie, dass es um Streit, um Meinungsstreit gehen muss, das wird viel zu häufig übersehen. Wir sehen das ja immer wieder, Parteien, die sich innerlich auch streiten, werden von den Wählern regelmäßig abgestraft. Die kriegen eben nicht die Zustimmung wie die Parteien, bei denen jedenfalls scheinbar Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das ist dabei eigentlich total undemokratisch, weil ja eigentlich tatsächlich wir genau das wollen. Man definiert ein Ziel, ich mache es mal ganz plastisch in Thüringen, wir wollen weniger Unterrichtsausfall, wir wollen, dass wieder mehr Lehrer vor den Schülern stehen, in den Klassenzimmern stehen. Und dann ist der Streit darum, wie man zu diesem Ziel kommt, wie kriege ich denn mehr Lehrer wieder in die Klassenzimmer, dann ist das eigentlich das Totalste von der Welt. Was häufig aber passiert, und jetzt sind wir wieder bei der Kommunikation, ist, dass politische Parteien auch sich gegenseitig häufig unterstellen, es ginge den anderen ja irgendwie überhaupt nicht darum, das Ziel zu verfolgen, mehr Lehrer vor die Klassen zu kriegen. Das heißt, man spricht sich eigentlich diesen positiven Gestaltungswillen ab. Ich würde aber fast sogar sagen, es geht noch ein Stück tiefer. Es gibt, wenn man sich mal außerhalb von Deutschland bewegt, im angloamerikanischen Raum, also im englischsprachigen Raum, die Formulierung German Angst, deutsche Angst. Und diese Formulierung sagt eigentlich sehr viel und liegt, glaube ich, noch ein Stück tiefer als das, was Sie gerade angesprochen haben. Wir haben in Deutschland einfach das Problem, dass wir an ganz vielen Stellen Dinge einfach schlecht reden. Und damit meine ich gar nicht, dass es darum geht, Probleme zu beschönigen. Also wenn ein Problem da ist, dann muss man das benennen, weil sonst kriegt man es nicht gelöst. Aber während wir in anderen Ländern eben die Haltung, die Einstellung haben, dass man sich auch mal über ein halb volles Glas freut, gucken wir hier immer nur aufs halb leere Glas. Und das ist eine so bezeichnende so ein bezeichnender Charakterzug für die Deutschen, dass das eben sogar Menschen im Ausland auffällt. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, das wir nicht gönnen können.
Und da müsste man vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Angst und Furcht durchdeklinieren, wäre nochmal an einem anderen Ort vielleicht nötig. Ist das auch ein ostdeutsches Phänomen oder würden Sie das auf ganz Deutschland beziehen? Dieser Vorwurf, die streiten sich ja nur. Das wird ja auch Parteien vorgeworfen. Die sind doch nur im Clinch, die streiten doch nur. Die sollen sich doch nicht immer streiten. Ist das auch in Ostdeutschland noch weiter verbreitet oder wäre das jetzt zu gemein?
Nee, das wäre nicht zu gemein. Ich würde sagen, es ist ein Problem, das Sie überall in Deutschland finden, das aber im Osten nochmal eine ganz besondere Ausprägung hat. Sie finden ja ganz viele politische Tendenzen in ganz Deutschland vertreten, aber im Osten eben immer nochmal oder nicht immer, aber häufig nochmal eine Stufe schärfer, was sich historisch erklären lässt, was sich auch soziologisch erklären lässt. Aber das ist schon so, ja.
Ob jetzt Ost oder West, ich habe jetzt gerade so beim Zuhören gedacht, auch beim Lesen Ihres Artikels, also ob das nicht auch manchmal ein Problem ist, fangen wir mal bei den Parteien an, Erfolge, unabhängig jetzt von Missgunst, besser auch zu verkaufen und mehr in den Vordergrund zu stellen. Also zum Beispiel SPD mit Mindestlohn oder jetzt auch auf die Thüringer Landespolitik bezogen. Also müssen auch Parteien erstmal selbst sich besser verkaufen und fehlt vielleicht auch parallel dazu manchmal das Lob des politischen Gegners.
Das ist es. Ich glaube, es fehlt häufig das Lob des politischen Gegners. Und wenn man schon nicht so weit gehen will, den politischen Mitbewerber zu loben, dann würde es ja schon reichen, wenn man an vielen Stellen einfach aufhören würde, permanent den anderen schlecht zu reden. Also bleiben wir zum Beispiel, machen wir es an Ihrem Beispiel Mindestlohn. Wenn die SPD einen höheren Mindestlohn durchgesetzt hat, dann ist sofort der Reflex, dass FDP und CDU kommen und sagen, das ist alles wirtschaftsfeindlich und das funktioniert alles nicht. Muss das sein? Also die banale Frage muss gestattet sein. Man könnte auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt politisch so entschieden worden ist und dann kann man natürlich auf die Risiken hinweisen, aber dieses permanente Schlechtreden spielt da eben eine Rolle. Jetzt habe ich natürlich ein gewisses Verständnis dafür, dass politische Parteien unterscheidbar sein wollen und das müssen sie auch sein. Aber nochmal, hier macht eben der Ton die Musik an ganz, ganz vielen Stellen und man kann auch deutlich machen, dass man andere Konzepte beim Thema Bildung, beim Thema Wirtschaft, beim Thema Soziales verfolgt, ohne permanent unter die Gürtellinie zu hauen und ohne dem anderen permanent zu unterstellen, er würde dieses Land eigentlich nur in den Ruin führen.
Wie kriegen wir jetzt diese Balance hin? Auf der einen Seite nur meckern und nölen, das kann man ja auch als Haltung konditionieren, die da oben, yeah, das kann man ja bei manchen Leuten im Gesichtsausdruck sehen, wenn die Mundwinkel nach unten gezogen sind, die auf alle sauer sind und vor allen Dingen auf sich selbst. Auf der anderen Seite will ich auch eine Haltung haben, will ich mich ja auch streiten und da eine gute Balance hinzukriegen, die irgendwie, wo man sagt, das ist eine politische Kultur, die konstruktiv ist, weil sie den Streit als was Positives empfindet. Das ist ja eine extreme gesellschaftliche Herausforderung, oder?
Genau, das ist eine extreme gesellschaftliche Herausforderung und deshalb gibt es da auch nicht den einen Lösungsweg. Ich glaube, wir brauchen man müsste mindestens an drei Stellschrauben drehen und das sind große Stellschrauben und das wird auch nicht schnell gehen, da brauchen wir uns auch keine Illusion hingeben. Ich glaube, die erste Stellschraube ist, dass wir viel mehr mit politischer Bildung machen müssen und politische Bildung nicht erst im Erwachsenenalter, sondern politische Bildung schon in den Schulen. Ich bin jetzt mal ganz böse und sage mal, in Schulen wird so viel Zeug unterrichtet, was die Schüler im Leben nie wieder gebrauchen können und viele andere ganz wichtige Dinge, die sie ihr Leben lang prägen, finden dort überhaupt nicht statt. Und da gehört eben zum Beispiel dazu, dass in den Schulen nicht ausreichend vermittelt wird, was das Wesen einer Demokratie ist und dass Streit, konstruktiver Streit, für eine Demokratie konstituierend ist und wesentlich ist. Das muss viel, viel früher den Kindern beigebracht werden, den Jugendlichen beigebracht werden, weil wenn sie es da nicht lernen, brauche ich mich nicht später mal hinstellen und denen mit Mitte 30 ein politisches Seminar anzubieten, um dieses Defizit aufzugreifen. Also das ist Punkt 1, politische Bildung, und zwar schon in den Schulen. Punkt 2, und damit muss man auch ganz früh anfangen, vielleicht sogar schon im Kindergarten, ist Medienbildung. Kinder und Jugendliche und natürlich auch Erwachsene, aber sie müssen damit früh anfangen. Kinder und Jugendliche müssen verstehen, wie Medien funktionieren, wie Medien Themen aufarbeiten. Sie müssen verstehen, dass es einen Unterschied gibt, ob eine Zeitung oder ein Radiosender etwas sagt oder ob der darüber berichtet, dass jemand etwas sagt. Das wird häufig in einen Topf geworfen, das kenne ich ständig, dass Leute dann sagen, ja, in der Zeitung stand gestern das und das, so als wäre das eine Tatsache. Dabei hat eine Zeitung nur über eine Äußerung oder eine zweite oder eine dritte Äußerung von irgendjemandem berichtet. Oder dann auch der beliebte Floskel, ja, der Bürgermeister hat in der Zeitung geschrieben. Der Bürgermeister hat in der Zeitung überhaupt nichts geschrieben. Dieses Verständnis ist aber ganz konstituierend und wichtig, um zu verstehen, wie politischer Meinungsstreit funktioniert und wo er ausgetragen wird. Er wird nämlich auch im 21. Jahrhundert nach wie vor massiv über die klassischen und etablierten Medien ausgetragen, auch über die sozialen Medien, auch das gehört da rein, aber eben auch über die klassischen und etablierten Medien, Punkt 2. Und Punkt 3 ist auch politisch Verantwortliche, und damit meine ich den Bürgermeister und den Gemeinderat, genauso wie den Bundeskanzler und alles, was dazwischen liegt, brauchen eine andere Form des Umgangs miteinander. Da muss wieder mehr Respekt in diese Debatten, da muss wieder mehr das Bewusstsein auch in diese Debatten, dass man sich im Ziel ja häufig einig ist. Es geht ja keiner hin und sagt, ich will mehr Unterrichtsausfall oder ich will weniger Wirtschaftswachstum oder. Und dass man den anderen nicht permanent in seiner politischen Existenz schlecht machen will, sondern schon sagt, also auch verschiedenste politische Parteien haben natürlich in diesem Parteienspektrum ihre Berechtigung.
Zu Punkt 2 ganz kurz, weil das Fach Medienkunde wird ja nun eingeführt an den Thüringer Schulen. Wie bewerten Sie das? Da geht es ja genau darum.
Erstens würde ich sagen, zu spät, also mindestens 20 Jahre zu spät. Zweitens wird das Fach ja erst nach der Grundschule kommt das ja, das ist auch zu spät. Drittens muss man mal sehen, wie die Lehrer das am Ende des Tages überhaupt umsetzen. Und ich sag mal so, ich bin auch ab und zu mal in Schulen für Medienbildung unterwegs. Und ich sage jetzt nicht wo, aber ich hatte jüngst leider ein sehr, sehr, sehr schockierendes Erlebnis. Da hat mir eine Lehrerin, die wird Ende 20, Anfang 30 gewesen sein, und die hat einen Workshop oder die hat mich zu einem Workshop eingeladen und ich habe so einen Workshop da mit den Schülern gemacht, um genau über diese Fragen, die ich gerade angedeutet habe, zu reden. Und dann sagt mir diese Frau, wie gesagt, eine Lehrerin, studiert, Ende 20, Anfang 30, ja, also mit Medien hätte sie jetzt sowieso nicht so viel am Hut und sie könnte das ihren Schülern auch alles überhaupt nicht so beibringen und vermitteln. Und da muss ich sagen, wenn das halt dann das Potenzial ist, aus dem heraus dann auch Medienbildung betrieben werden soll, dann bin ich da sehr skeptisch.
Jetzt könnte man ja sagen, um mal Ihre Kritik aufzugreifen, eigentlich heißt es ja immer am Ende des Gesprächs, das Positive zu enden. Aber jetzt gegen Ende des Gesprächs habe ich trotzdem noch eine andere Frage, vielleicht wird es ja positiv. Was wünschen Sie sich denn nach den Wahlen in Thüringen am 1. September? Bei Minderheitsregierung will ja eigentlich keiner weiter. Wenn man jetzt Ihren Artikel liest, könnte man sagen, na, die könnten doch wieder eine Minderheitsregierung bilden. Das wäre eine zweite Chance, aber das wünschen Sie sich wahrscheinlich nicht ernsthaft.
Ich will jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, was ich mir wünsche. Ich glaube, und so ist der Text, glaube ich, auch aufgelegt, solange wir diese grundlegenden Probleme, dass wir eben in Deutschland nicht gönnen können und dass wir das Problem dieser German Angst haben, solange wird eine Minderheitsregierung hier nicht wirklich funktionieren. Jetzt muss man auch sagen, Bilanz Minderheitsregierung der letzten 5 Jahre, das Land steht immer noch, ist nicht abgebrannt, es gibt immer noch Bananen zu kaufen und es gibt sogar 5 Landeshaushalte in den letzten 5 Jahren, auch das war ja nicht unbedingt zu erwarten. Also das hat schon irgendwie funktioniert. Die Macht des Faktischen wird uns dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es wieder zu einer Minderheitskonstellation kommt, weil einfach die Umfragewerte so sind, wie sie sind und sich da nicht unbedingt eine wahnsinnig stabile Mehrheit abzeichnet. Was ich mir einfach wünschen würde, und das meine ich jetzt nicht als Journalist, sondern einfach als Bürger, sozusagen als Wähler, ist genau, dass dieser politische Betrieb verbal und auch inhaltlich ein bisschen abrüstet und dass die wieder mehr dazu übergehen, zu verstehen, dass sie am Ende des Tages da nicht sitzen, um Parteipolitik zu machen, sondern was fürs Land zu tun und dass das nur funktioniert, wenn die ordentlich miteinander umgehen. Und teilweise hinter verschlossenen Türen, manchmal geht es auch, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Medienbildung, gerade auch in der Darstellung nach außen ist da häufig eine schrille Tonlage zu verzeichnen, die der Sache eben nicht unbedingt dienlich ist.
Sie sagen abrüsten, das heißt ja, dass wir irgendwie im Krieg sind, im Meinungskrieg. Das heißt, es geht um Befriedung, also dass wir alle ein bisschen, wir uns mental ein bisschen runterkochen, befrieden und dann in einen positiven Streitmodus kommen. Das wäre also zumindest mein Wunsch.
Ja, ich würde mal sagen, ob wir mental jetzt runterkommen müssen, weiß ich nicht. Wir müssen kommunikativ und rhetorisch runterkommen. Mhm. Nochmal, es ist wichtig, dass wir um den besten Weg streiten, weil wenn es einen gäbe, der alles wüsste und alles durchsetzen kann, dann wären wir nicht in einem demokratischen Zustand, sondern in einem anderen, den auch keiner will am Ende des Tages. Aber es ist einfach wichtig, dass man dem anderen zubilligt, dass auch er das Beste für das Land will und nicht permanent vorwirft, er würde dieses Land bewusst oder aus völliger Inkompetenz runterwirtschaften. Es ist, ich bleibe nochmal bei dem Beispiel Lehrermangel, weil das eben auch im Wahlkampf jetzt immer wieder eine große Rolle spielt. Es ist einfach so, es gibt nicht den einen Königsweg, um den Unterrichtsausfall in Thüringen in den Griff zu kriegen. Und so wie aber die Diskussion läuft, wird immer der Eindruck erweckt, die eine, die andere oder die dritte Seite hätte überhaupt kein Interesse daran, diesen Unterrichtsausfall in den Griff zu kriegen. Tatsächlich ist so, alle Seiten haben dieses Interesse daran. Es gibt aber unterschiedliche Wege, die man mal ausprobieren kann. Und Klammer auf, auch an dieser Stelle, es gibt nicht den einen Königsweg, um dieses Problem zu lösen. Aber wenn man darüber spricht, dem anderen permanent vorzuwerfen, er hätte komplett versagt in den letzten 10 Jahren oder dann umgedreht zu sagen, mit eurer Kritik habt ihr überhaupt keine Ahnung, weil ihr nicht wisst, was in den Lehrerzimmern los ist. Das eine ist genauso falsch wie das andere.
Und wahrscheinlich ist auch nicht ein Königsweg, aber zumindest eine Grundeigenschaft zuhören, ernsthaft zuhören und nicht nur warten, bis man wieder reden darf. Das ist wahrscheinlich auch so eine Kernkompetenz, zuhören, lernen. Wir haben das versucht und hoffen, dass wir Ihnen bald wieder in unserem Studio zuhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und dann reden wir vielleicht nach dem 1. September wieder miteinander.
Schauen wir mal. Danke fürs Gespräch.
Tschüss, das war Sebastian Haag. Er ist freier Journalist. Seit 20 Jahren schreibt er über die Thüringer Landespolitik. Und Carsten kann gleich nochmal sagen, wo wir den Artikel dann auch finden, den wir als Grundlage genommen haben.
Auf der Landeszentrale für politische Bildung gibt es einen Blog und da gibt es einen schönen Artikel, den werde ich sofort nochmal verlinken. Wir können nicht gönnen oder warum Minderheitsmodelle nicht funktionieren, zumindest in Deutschland. Ein Artikel von Sebastian Haag, verlinkt auf radiofrei.de.